Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Leider gehören Cyberangriffe von Schweizer Unternehmen fast zu unserem täglichen Brot bei der Berichterstattung. Viel seltener ist es hingegen, dass wir mit Unternehmen reden können, wo das tatsächlich passiert ist. Umso mehr freut es mich heute, den IT-Dienstleister Unicodata zu begrüßen. Genauer gesagt der CEO Vince Lehmann. Um über das zu reden, der Cyberangriff auf sein Unternehmen. Herzlich willkommen und danke vielmals fürs Dasein.
Merci vielmals, merci für die Einladung. Ich bin gespannt auf den Austausch, den wir hier haben dürfen.
Jetzt ist es ein Zeitchen her, wo der Angriff passiert ist. Wie geht es dir heute? Wie ist die Situation heute? Wenn du so ein bisschen zurückschaust, es ist viel passiert, auf das kommen wir alles zurück, aber wie ist deine Gemütslage heute?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Mal haben wir Höchst und mal haben wir Tiefs. Ich glaube, das ist noch jetzt, das ist ein gutes halbes Jahr her, haben wir noch ein bisschen Wellenbad.
Gibt es noch Nachwirkungen technischer Art oder seid ihr wieder auf Normalbetrieb?
Technischer Art, was den Betrieb anbelangt, haben wir es schon länger überwunden. Aber es gibt etliche Nacharbeiten, vielleicht auch strategisch ausgelöste Architekturänderungen, die wir machen. Also, dass wir irgendwie wie vorher unterwegs wären, das kann ich nicht so sagen.
Aber bei diesen Änderungen geht es darum, dass man zukünftige Angriffe verhindern will, gehe ich davon aus?
Ja, ich würde sagen, was für uns sicher eine Herausforderung war, ist der Impact, das Ausmass, wo das Ganze hatte. Dass man es ganz verhindern kann, würde ich nicht so bestätigen. Weil eben, man sieht es ja jeden Tag, liest man es, hört man es in den Medien, auch die Anbieter oder Organisationen, die deutlich mehr Mittel haben, weder ein Schweizer KMU sind betroffen. Also, dass man es ganz ausschliessen kann, glaube ich nicht.
Also, aber es sagt mir immer, eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Aber man tut gleich das meiste oder man tut das Möglichste dafür, dass es eben nicht passiert. Was würdest du sagen, was ist das grösste Learning, das du jetzt sagst, aus diesem Angriff? Was ist das Wichtigste, was du mitgenommen hast oder was du daraus gelernt hast aus diesem Angriff?
Ein grosses Übergeordnetes ist noch schwierig zu sagen. Was ich würde als einen der Hauptpunkte doch versuchen herauszuschälen, ist, dass man sich noch so gut vorbereiten kann. Man kann technisch top vorbereitet sein, man kann zertifiziert sein, man kann 20 Jahre reibungslosen Betrieb haben und doch ist man irgendwo nicht gefeit. Das heisst, es bleibt uns allen als Provider, uns allen in dieser Branche, überhaupt wer IT einsetzt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als konstant immer dran zu bleiben. Das haben wir schon gemacht, aber die Auswirkung von dem ganzen Angriff jetzt, von dieser kriminellen Organisation, die uns irgendwie hat das Leben schwer gemacht und unseren Kunden, ja, das hält einfach lange nach und auf das kann man sich wie nicht vorbereiten, was nachher kommt.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen an dem Tag vom Angriff oder in den Folgetagen, was ist denn genau passiert? Wie hast du davon erfahren, dass es passiert ist?
Ja, ich habe sehr, sehr früh erfahren. Das war am Sonntagmorgen frühes Telefon gewesen. Und von dann an war alles anders gewesen, ja.
Wie ist es dir in dem Moment gegangen, als du das Telefon abgenommen hast und nachher Gewissheit hast, was passiert ist?
Wir haben ja das geübt, regelmässig. Wir haben uns mit dem auseinandergesetzt, als ganze Organisation, nicht nur irgendwo auf einem Papier oder so. Also wir haben das geübt, wir haben die Szenarien einstudiert gehabt. Und so der erste Moment, das war eingeübt gewesen. Wenn ich dann hätte gewusst, was da alles noch kommt, dann wäre ich sicher deutlich nervöser gewesen.
Was ist denn nachher alles noch gekommen? Wenn wir ein bisschen über die Sachen reden, was nächstes passiert sind, eben, du hast Gewissheit vom Angriff, wahrscheinlich wäre das System vom Netz genommen als erste Massnahme, oder sehe ich es falsch?
Ja, also zuerst erkennt man irgendeine Anomalie. Irgendetwas ist im Monitoring nicht wie normal. Und bevor man Gewissheit hat, muss man natürlich dem zu Boden gehen. Ich habe die Meldung sehr früh bekommen, es hat geheißen, hey, etwas deutet auf einen Angriff hin. Aber es ist noch nicht sicher. Und von dem Moment sind wir die Krisenorganisation. Was so in erster Linie kommt, ist eben, wie gesagt, es ist eingespielt. Es ist technisch, auf das kann man sich vorbereiten. Aber nachher kommen verschiedenste Phasen, die ich jetzt in Retroperspektive sehe, wo man vielleicht nicht in dieser Art erwartet hat oder sich auch nicht hätte darauf vorbereiten können, weil vielleicht das Ausmass nicht bekannt war oder Sachen, die man schlichtweg unterschätzt hat, wie zum Beispiel Kommunikation und.
Was waren die ersten Schritte, die ihr geübt habt? Was macht man? Was sind die ersten drei Sachen, die man macht, wenn so etwas passiert?
Das Erste ist, man muss Verfügbarkeit haben von Leuten, von Ressourcen. Nur ein Monitoring, das irgendwo leuchtet, das reicht ja nicht. Mhm. Und das ist sicher mal das Erste. Man muss einen Ablauf eingeübt haben, der muss funktionieren. Man muss Kontakt haben überhaupt. Wenn man zum Beispiel nicht auf ein System kommt, muss man auch können auf die gleich auf Nummern und auf Kanäle zugreifen, die eben nicht betroffen sind. Also der erste Schritt ist sicher mal Ressourcen mobilisieren, für das man die Analyse machen kann. Was ist wirklich passiert? Was ist betroffen? Was ist nicht betroffen? Darum, ich würde mal sagen, das ist der erste Teil. Nachher sofort die Arbeit aufteilen. Wer macht was? Aber sprich, haben wir genug Logdaten, haben wir genug Angaben, für das man System darf mal zuerst vom Internet nehmen. Wenn nachher jetzt in unserem Fall schon Ransomware war, das heisst, wenn man nachher das ja einfach laufen lässt, dann tut es weiter Schaden anrichten. Und das war der nächste Punkt, ist gewesen, nicht nur das System vom Internet nehmen, sondern AFA-System gezielt runterfahren, dass man vollen Zugriff auf die Ressourcen hat.
Nachher ist gleich mal der Punkt Kommunikation gekommen, schätze ich mal. Also sind Kunden informiert worden.
Ich würde mal sagen, in unserer Branche ist das üblich. Man hat so Incident-Prozesse, Major-Incident-Prozesse. Ich glaube, so in der ersten Phase ist es angebracht, dass ein Major-Incident-Prozess anläuft. Und dort ist parallel zu der Arbeit, die gemacht wird, technisch, ist parallel ein Track, der Kommunikation betrifft. Und das läuft zeitgleich eigentlich. Sobald man erste Angaben hat, ist es uns immer wichtig, sofort Kunden informieren. In der ersten Phase ist das noch relativ ungenau. Man kommuniziert vielleicht, ja, es gibt einen Systemunterbruch, aber man weiß noch nicht so genau, was dran ist und informiert nachher laufend über den Status. Und in unserem Fall ist das ein SMS-System, das wir haben, das Kunden haben abonniert, wo nachher so sehr zeitnah und direkt kann informiert werden, eben auch über einen Kommunikationskanal, der eben nicht betroffen ist in der Regel, wie zum Beispiel E-Mail.
Was war deine persönliche Rolle als CEO der Firma? Bist du in der Krisenkommunikation oder in der Kommunikation an vorderster Front gewesen, nehme ich mal an? Oder wie
hast du das gesehen? Ja, in unserem Fall ist das so gewesen. Ich habe plötzlich auf einen Tag recht viel Hüte auf die Wahl anlegen. Aber wir haben es so organisiert, dass alles, was Kommunikation anbelangt, übergeordnet. Das war dann meine Zuständigkeit. Genau.
Und wie waren die Reaktionen der Kunden? Haben sie Verständnis gehabt? Sie waren mehr verrückt gewesen? Haben sie Angst gehabt um ihre Daten? Wie waren so die Reaktionen gewesen?
Oh, Retrospektive würde ich sagen, ist sehr ein spannender und nachvollziehbarer Prozess. In der ersten Phase würde ich sagen, sind wahrscheinlich alle Kunden sehr verständnisvoll, kooperativ, hilfsbereit gewesen, so, okay, wir lassen ein bisschen arbeiten, wir sind einfach froh, wenn wir informiert werden und so weiter. Und nachher, umso länger das es geht, umso mehr steigt der Druck. Kunden können ihre Kernprozesse vielleicht nicht normal durchführen, müssen auf ihrer Seite anfangen, überlegen, okay, wenn es länger geht, was sind die Auswirkungen bei ihnen? Sie müssen vielleicht ihre Kunden sogar informieren, wenn es sehr lang geht. Und mit dem Druck, der steigt, steigt natürlich nachher auch die Angespanntheit. Und da haben wir nachher verschiedenst erlebt von Kunden, die bis hinten raus immer sehr ruhig sind geblieben und wir haben sehr kooperativ können arbeiten, bis hin zu immensem Druck und Drohungen und alles. Also das ist eine riesen Spanne, die aber auch absolut verständlich ist. Das Ausmaß ist immens.
Wie lange ist denn die Phase gegangen? Eben, Kunden waren offline, Kunden haben Umsätze verloren, sicher gar nicht der Fall, weil sie ihre Kernprozesse nicht mehr bedienen. Was ist denn die längste Spanne, wo jemand oder ein Kunde ist offline war? Kannst du das beziffern? Ist das eine Woche gewesen oder ist es länger gewesen?
Ich kann es nicht genau beziffern. Und zwar ist sehr schwierig, das ist auch etwas, würde ich mal sagen, ist vielleicht eines der Learnings, die wir haben mitgenommen. Umso weiter weg von uns das IT ist, umso länger geht die Wiederherstellung. Ich erkläre das kurz. Alles, was in unserer ganzen Obhut war, sprich Dienste, Infrastruktur, Plattformen, die wir bei uns im Rechenzentrum betreiben, die voll unter unserer Obhut sind und die nur wir allein betreiben für einen Kunden, dort sind wir sehr, sehr schnell in der Wiederherstellung. Also, Stunden, Tage, dann sind wir sehr schnell zum Beispiel unsere Desktops wieder zur Verfügung gestanden und so weiter. Aber umso weiter, dass der Perimeter aufgemacht wird, jetzt nehmen wir ein Beispiel, eine Kundenapplikation. Dort sind gewisse Konfigurationen gemacht, zum Beispiel auch Benutzernummer und Passwort, das gebraucht wird für die Applikationsbetriebe. Dass bei der Wiederherstellung nach so einem Angriff müssen die Konfigurationen angepasst werden, sie müssen geändert werden. Und schon dort fängt die erste Hürde an. Lieferanten, das Zusammenspiel, eine hohe Dynamik, der Kunde muss dabei sein. Dort ist die Zeitspanne länger gewesen. Und nachher noch länger ist es gegangen bei allen Systemen, die vielleicht bei einem Kunden vor Ort waren, wo wir gar nicht direkt managen, sprich zum Beispiel ein Scanner, der ein E-Mail schickt, Scan-to-Mail-Funktion, dass sie x-hundert Geräte, die wir haben müssen, zuerst mal überhaupt mit dem Kunden herausfinden, ja, was sind Zugriffe auf die Geräte, wie funktionieren die, es sind x verschiedenste Modelle. Und da, darum kann ich nicht eine Zahl sagen, wie lange das ist gegangen, aber das ist von Stunden und Tagen bis hin zu eben einem letzten, hinterletzten Dienst. Kann schon sein, dass es zum Teil Wochen, vielleicht eben in den Scanner oder so Monate gedauert hat. Das, ja.
Aber du hast gesagt, das ist Ransomware gewesen und Ransom heisst übersetzt Lösegeld. Dann hast du wahrscheinlich gleich mal eine Lösegeldforderung gekommen von dieser Gruppe Cyberkriminellen, die euch angegriffen haben, oder?
Also wir haben nie direkt irgendeinen Brief oder eine Drohung bekommen. Ich habe mich so informiert und das hat sich auch bestätigt, dass die Gruppe Play die Daten anbietet in dem Sinn oder sagt, wir haben Daten und androht, wenn man nicht mit ihnen in Kontakt tritt, dann ist eigentlich die Erpressung über eine öffentliche Ankündigung und nicht eine direkte Erpressung. Aber man wird erpresst, indem dass jemand sagt, ja, wir haben da etwas von euch gestohlen und wenn ihr das nicht zahlt oder wenn ihr nicht mit uns in Kontakt tretet und verhandelt mit uns, dann seid ihr selber schuld.
Hast du überlegt, auf die Verhandlungen einzugehen? Hat es dir Gedanken gegeben, das zu machen?
Das ist auch das Thema, da kann man sich darauf vorbereiten und es ist ganz klar, alle Empfehlungen, Polizei, Bundesamt für Cybersicherheit und so weiter, die ist alles klar, nicht in Kontakt treten, nicht zahlen. Darum hat man sich mit dem Gedanken wie vorkonditioniert. Gleichzeitig, wenn man so in einer schwierigen Situation ist und eben der Druck von allen Seiten da ist, das Image von der Firma, das Image von den Kunden und so weiter. Alles ist auf dem Spiel. Das ist unsere Existenz ist auf dem Spiel gewesen. Da hat es schon Momente gegeben, wo man ehrlich mal dran gedacht hat. Aber der Gedanke ist schnell und auch einstimmig bei uns schnell vom Tisch gewesen. Das kommt nicht in Frage.
Also du kennst kein Preisschild, das es gehabt hat?
Nein.
Also ich verstehe das total gut, dass man sich das überlegt in so einer Situation, wo eben man steht vor einem Abzweiger, oder? Und es kann links, kann sie Abgrund gehen und rechts kann es weitergehen. Und dann hat man schon gerne eine Idee, was sie könnte dafür verlangen, oder? Das finde ich total nachvollziehbar. Mhm.
Ja, gleichzeitig, am Anfang hat man Gewissheit ja nicht. Mhm. Und das andere, das wäre so grundsätzlich gegen unsere Werte gegangen. Hätte ich so viel mal müssen lügen im Nachhinein, das wäre nicht gegangen für mich.
Gleichzeitig ist ein Play ja für andere Angriffe in der Schweiz verantwortlich gewesen, auch der Bund ist betroffen gewesen, indirekt zumindest. Wie war die Zusammenarbeit mit den Behörden gewesen, aus deiner Sicht, mit dem Bundesamt für Cybersecurity, dann zumals noch NCSC, mit der Staatsanwaltschaft, die du kontaktiert hast, nehme ich an, das FedPol ist involviert, weil sie die ganze Play-Geschichte bei den anderen untersuchen. Wie war die Zusammenarbeit gewesen mit den Behörden?
Also, da muss ich wirklich sagen, bin ich extrem positiv überrascht gewesen. Wir haben innerhalb weniger Stunden nachdem dass wir dann zumal das NCSC gemeldet haben wir schon eine Antwort gehabt. Mit Handlungsempfehlungen.
Also Checkliste.
Genau, Checkliste, die haben wir zwar schon kennt, aber was dort war, ist schnell gekommen. Plus, es hat sich jemand persönlich gemeldet mit der PIC-Nummer und gesagt, wenn etwas ist, läutet mir an. Also, das habe ich wirklich top gefunden. Und nachher, wo wir als gesamte Crew wirklich besonders dankbar sind dafür und auch sehr positiv erlebt haben, ist die Zusammenarbeit mit dem, das heisst, der Senat für digitale Kriminalität vom Kanton Bern, also Kapo von Bern. Dort haben wir sehr intensiv mit einem Forensiker und mit einem Ermittler gearbeitet, also zum Teil täglich, zum Teil mehrmals täglich, haben Daten austauscht, haben dort nicht nur müssen liefern, sondern dort war eine Zusammenarbeit gewesen und dort haben wir auch gewisse Informationen aus ihrer Forensik dürfen entnehmen, was sehr geholfen hat. Schon später in den Ermittlungen, irgendwann ist unser Fall nachher tatsächlich als Fedpol quasi wie eskaliert worden, weil die Playgruppe im Visier ist vom Fedpol
gekommen. Bundesinteresse.
Ja, oder? Genau, Bundesinteresse, ja. Dort haben wir nachher weniger mit der Staatsanwaltschaft haben wir eigentlich nicht direkt zu tun gehabt.
Weißt du, ob irgendetwas ist rausgekommen? Haben Sie irgendwelche Spuren gefunden? Oder in der Regel ist das ja chancenlos, so Untersuchungen?
Nein, also was jetzt der Stand ist, wissen wir nicht. Oder es wird sehr wenig kommuniziert. Also da müssen wir eine offizielle Anfrage machen. Wir haben Zwischenberichte bekommen, wo wir noch beim Kanton waren. Und jetzt hinterher haben wir dort nicht mehr irgendwie einen Schlussbericht oder etwas haben wir noch nicht bekommen.
Jetzt gibt es noch eine dritte Anspruchsgruppe. Wir haben über Kunden geredet, wir haben über die Strafverfolgung geredet. Und es gibt noch Öffentlichkeits-Medien. Und du hast dich dort für eine relativ offensive und offene Kommunikation entschieden. Wieso hast du dich für das entschieden? Das ist relativ selten, dass eine Firma in die Offensive geht und proaktiv kommuniziert, wie etwas passiert ist. Was ist der Hintergrund von diesem Entscheid?
Ich glaube, es gibt ein paar Gründe. Es hat mit unserem Unternehmen und mit unseren Werten, mit unserer Kultur zu tun. Wir sind der Meinung, dass ein grosses Risiko, doch ist es für unsere Kundschaft und schlussendlich auch für die Öffentlichkeit wichtig, dass man dort einen geeigneten, möglichst transparenten Weg sucht. Nicht nur für sich selber schaut in dieser Situation, sondern auch schaut, hey, okay, wenn wir ja betroffen sind, kann das anderen auch passieren. Und genau diese Reaktion hat es nachher ausgelöst. Jetzt auch in den letzten Monaten sind immer wieder Geschäftsführer aus der Branche auf mich zugekommen. Leute, die wir schon kennt haben oder auch noch nicht kennt haben, haben gesagt, hey, wenn das euch passieren kann, kann das uns auch passieren. Könnt ihr aus dem Erlebten heraus berichten? Und da haben wir immer jetzt offen kommuniziert, weil wir weil uns das wichtig ist, dass wir das nicht unter den Teppich versucht zu wischen und möglichst eine gute Miene zum bösen Spiel macht. Weil irgendwann kommt es sowieso aus. Mhm. Und dann lieber schauen, dass es ist einschneidend, es ist etwas, was man sich nicht wünscht und nicht gerne darüber redet. Aber können wir doch schauen, dass es wenigstens anderen
hilft.
Ja, genau, nicht auch so geht.
Genau. Und das hat sich das ausgemacht. Also, ich selber bin auch sehr grosser Fan von authentischer und transparenter Kommunikation und wir von Inside IT zeichnen sie ja aus mit dem Courage Award zusammen mit der Organisation IESS. Und du hast ja den Preis gewinnen Mitte Januar. Eben genau wegen dieser authentischen und proaktiven Kommunikation. Aber nebst dem Preis, den du jetzt gewonnen hast, hat sich das gelohnt, für die Firma so zu kommunizieren. Eben, du hast es schon ein bisschen gesagt, das Feedback war da gewesen. Wie haben die Kunden reagiert auf die Art von Kommunikation? Haben sie es gemerkt?
Ja, ob es sich gelohnt hat, ist die Frage, an was misst man es? Ich würde jetzt mal sagen, ich kann es noch nicht sagen. Wenn man kommuniziert, geht man eben das Risiko auch ein. Und ja, man merkt, man kann es nie allen recht machen. Macht man jemanden glücklich, ist jemand anders sehr unzufrieden. Und so habe ich eigentlich in der Regel sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, aber auch zum Teil sehr herausfordernde Rückmeldungen. Vielleicht auch zum Beispiel von einem Kunden, der hat gesagt, dass er das anders erlebt, zum Beispiel, dass er das Gefühl hat, wir machen das nicht so gut, wie das über uns gesagt wird und so weiter. Das ist sehr, sehr schwierig. Genau. Weil das ist auch nicht unser Ziel, uns irgendwo besser darstellen, als wir sind, sondern irgendwo eben einen guten Weg zu finden, mit dem umzugehen.
Weißt du schon, ob du es wieder so würdest machen?
Ja, ich würde es definitiv wieder so machen. Ja, ich habe so viel jetzt aus dem heraus gleichwohl auch, wenn ich das Gefühl habe, es hilft anderen. Ich hoffe schlussendlich, dass es irgendwann auch wieder positiv auf uns zurückkommt, dass man nicht nur mit dem Finger auf uns zeigt, sondern dass man irgendwo, dass sich der Kreis wieder schließt. Und darum, ich würde es definitiv wieder so machen. Ja.
Und würdest du auch Kollegen aus der Branche wieder zusammen das Bier nehmen und die fragt, CEO von einem anderen Anbieter, ganz ehrlich, empfiehlst du mir das auch zum so machen? Was würdest du sagen?
Ja, definitiv. Also habe ich jetzt durchwegs immer so gemacht.
Okay, also ist das passiert? Die Frage ist die Frage
gekommen? Ja, die Frage kommt regelmässig. Ja. Genau. Würdest du es wieder so machen? Was würdest du anders machen? Auch in Sachen Kommunikation. Also das Thema Kommunikation kann ich sagen, sage jetzt mal, für die kurzfristige Kommunikation sind wir eben sehr gut vorbereitet gewesen, aber was ist, wenn es länger geht? Und für das sind wir nicht genug gut vorbereitet gewesen. Und dort habe ich das Gefühl, eben können wir auch einen branchenweiten Learning beitragen, und darum tue ich dort sehr offen darüber erzählen, was hat gut funktioniert und was weniger, und was würde ich aber auch wieder so machen.
Wenn wir jetzt auf die Learnings vom Angriff selber gehen, um eben helfen, dass das nicht wieder passiert, also auf der technischen Seite. Wie ist es bei euch passiert? Ist die Analyse fertig? Wie das der Angreifer sein kann? Ist das, typischerweise ist ja Phishing für 80-90%, je nachdem, welche Statistik man nimmt, ist ein Phishing-Mail der Grund? Ist das bei euch auch so gewesen?
Der Grund, den kann man nicht abschließend sagen. Das ist sehr schwierig. Das ist auch für uns eine der grössten Herausforderungen gewesen, so in den ersten 4-5 Wochen, 6 Wochen, nicht zu wissen, was es ist gewesen. Einerseits ist es ist es ein bisschen bestätigend, okay, gut, ist nie irgendwo das Lochgras offen gewesen oder irgendwo eine Fahrlässigkeit vorhanden und gleichzeitig eine Zeit lang zu haben, wo die Forensik niemandem hat können sagen, was ist wirklich passiert. Das ist sicher ein schwieriges Thema. Bei uns ist die Frage, warum sind die Auswirkungen so erheblich gewesen. Und dort denke ich, was unser Learning daraus ist, und dort gibt es zwungenermassen auch bei uns eine strategische Änderung. Daraus heraus ist, wir haben Shared Services angeboten, Shared Platform Services, so Shared Multitenant Angebot. Und dort ist das Risiko, dass wenn es einem Ort etwas verwünscht, dass nachher das Ausmass grösser ist. Und das ist das, was bei uns stattgefunden hat. Und dementsprechend müssen wir sagen, die Auswirkung, die wir hatten, ist zurückzuführen auf ein Geschäftsmodell, das wir seit Jahren so im Einsatz haben. Und das fordert sicher jetzt auch unsere Zukunft raus. Wir müssen dort irgendwo die Erkenntnis daraus herausziehen, dass wir das nicht mehr wollen, strategisch so anbieten. Und in dem Prozess stecken wir jetzt gerade.
Also da gibt es eine Anpassung vom Geschäftsmodell, zum Auswirkungen von einem möglichen Cyberangriff nachher einzustemmen. Und kann ich zusammengefasst wahrscheinlich sagen, ein Angriff selber lässt sich nicht hundertprozentig verhindern, aber die Auswirkungen können minimiert werden. So.
Ja, das würde ich auch so sehen.
Wir müssen mal gleich auf einen Angriff zurückkommen, eben Phishing, du hast nicht gesagt, ist es Phishing gewesen? Oder?
Wir können es nicht sagen.
Ah, immer?
Nein, genau. Okay. Also, man kann es nicht zurückführen, es hat dort x Untersuchungen stattgefunden. Okay. Was es, wir wissen ungefähr, wo, über welchen Weg dass es stattgefunden hat, aber wie das sie vorgegangen sind, das wissen wir nicht.
Wenn wir jetzt über die Auswirkungen und Konsequenzen reden, hast du mal ausgerechnet, was das Ganze gekostet hat?
Ja, also das ist ja noch schwierig.
Was man ausrechnet, oder?
Genau, was man jetzt errechnet und was nicht. Aber unser Team hat 18'000 Stunden geleistet, ohne die können zu verrechnen. Also für unsere Infrastrukturen, unsere Services, unsere Kunden wieder live zu bringen, System wiederherzustellen, Konfigurationen anzupassen, rund 18'000 Stunden.
Also das ist ein Aufwand, den man ohne den Angriff hätte können verrechnen und jetzt hätte man es nicht können.
Ja, es ist eben noch schwierig zu sagen, oder ein Teil von unserem Geschäftsmodell ist ja Betrieb von so Plattformen, von Cloud-Lösungen und ein Teil von dieser Zeit wäre auch Betriebszeit gewesen, also ich würde jetzt nicht sagen 1:1, aber ein grosser Teil von dem wär verrechenbare Leistung gewesen. Wir haben in dieser Zeit keine Projekte für unsere Kunden können durchführen. Also wir irgendwo müssen halt aufarbeiten und sicherstellen, dass der Betrieb plus die Aufarbeitung irgendwo, dass wir das aneinander vorbeibringen. Und das ist für unser Team, aber auch für unsere Kunden eine brutale Belastung gewesen, die Zeit.
Und zusätzlich zu den eigenen Aufwänden kommen eben externe Aufwände und es kommen vermutlich oder vielleicht noch Forderungen von Kunden nach Ausfall oder Umsatzentschädigung. Ja. Hat es beides gegeben?
Ja, das hat es gegeben, ja.
Und in welcher Grössordnung bewegt sich das ungefähr?
Ja, da möchte ich nicht allzu genau Auskunft geben dazu, aber das ist sehr unterschiedlich, aber da sind zum Teil Schadenersatzforderungen im Raum. Sicher, was wir Drittkosten hatten, so in einem guten sechsstelligen Bereich problemlos, ja.
Gibt es eine Cyberversicherung, die euch hilft, um die Kosten zu decken?
Ja, wir sind Gott sei Dank sehr gut versichert. Wir haben gute Unterstützung von der Versicherung. Was hingegen schwierig ist, und das ist sicher auch eine Erkenntnis, ist, die Versicherung, die wirkt nachher. Die wirkt, wenn es eben für zum Beispiel Drittkosten, das nebst dem Ertragsausfall, den man hat, nicht noch irgendwo Drittkosten noch sein. Aber die Arbeit muss ja gleich gemacht sein. Die Belastung für die Mitarbeiter und der Schaden, sei es am Image oder der Schaden, den man allgemein erlebt hat, der ist ja gleich da. Und ich denke, es ist ein Puzzleteil, aber ich würde jetzt den Fokus vor allem auf das Gesamte aussetzen, im Hinblick auf was man aus dem Ganzen heraus lernen kann.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, oder so Hauptzukunft, wie hat sich das Projektgeschäft und das neue Kundengeschäft entwickelt, seit das passiert ist? Ist das zurückgegangen oder ist das stabil nach wie vor? Oder?
Ja, also unser Image hat klar gelitten.
Ja.
Und es kommt sehr darauf an, mit wem das man redet. Es ist so, die Leute zeigen mit dem Finger auf einen und sagen, hey, die hat es getroffen, die sind schlecht. Punkt. Mhm. Es gibt aber auch andere, die eine andere Sicht haben und sagen, eben, es kann jedem passieren. Die Unico hat 20 Jahre sicheren Betrieb gehabt. Es misst niemand, wie manche Angriffe haben wir erfolgreich abgewendet.
Das nützt uns
ja. nichts. Und darum kann ich sagen, ja, wir haben einige Kunden verloren. Wir haben auch einige Aufträge, die wir hätten gewinnen können, nicht gewonnen. Andererseits haben wir wichtige Aufträge gewonnen, zum Beispiel für eine Universität, wo wir dürfen Dienstleistungen erbringen. Im Gesundheitswesen haben wir einen schönen Auftrag gewonnen, von einer Pensionskasse zum Beispiel. Also es ist nicht Hopf und Malz verloren. Also es ist die Frage, wie empfängt das Gegenüber oder wie sieht das Gegenüber die Situation, wo unsere Unternehmung drinnen steht, wie bewertet sie das? Ich würde sagen, es war wirklich eine echte existenzielle Betreuung für uns, das Ganze. Aber zu sehen, wie unser Team funktioniert, zusammengewachsen ist, was wir für eine Leistung erbracht haben und jetzt eigentlich als Resultat eine starke Truppe haben, die kann sagen, hey, wir haben es bewiesen, wir sind noch da und wir haben das überwunden. Dann muss vielleicht etwas verleiden. Ich würde sogar wagen zu sagen, vielleicht sind wir gewisse Dienstleister, die so etwas nicht erlebt haben, eine Nasenlänge voraus. Ja. Und wir gehen gestärkt aus dem Ganzen raus.
Also ist die existenzielle Bedrohung, die ist nicht mehr, das ist wieder auf soliden Füßen jetzt, oder?
Ja, das kann man so sagen. Sicher, was ist mit einem Kunden, der vielleicht jetzt immer noch Nerven eher angespannt sind und wir die Leistung vielleicht noch nicht ganz dort sind, wo wir wetten sie oder sollten sie. Oder die Doppelbelastung oder die Mehrfachbelastung, das ist da, das kann man nicht wegleugnen. Also, wir sind definitiv über dem Berg und wir stehen stabil da. Aber was es hinterlässt als Nachgeschmack, zum Beispiel einem Verwaltungsrat oder einem Stiftungsrat, und was ein Stiftungsrat jetzt eine Geschäftsleitung beauftragt, kann sie einfach neu ausschreiben und uns in eine Ausschreibung mit einzunehmen, das ist sicher auch der Fall. Darum, existenziell würde ich sagen, nicht mehr bedroht, aber die Auswirkungen sehr gross.
Die neue Kunden oder Gewohnheit, die du gesagt hast, haben die durch eure transparente Kommunikation von euch erfahren oder hat das nicht unbedingt etwas miteinander zu tun? Wie kannst du das irgendwie verbinden miteinander?
Ja, also wir haben es natürlich offen kommuniziert, wenn wir im Dialog waren. Also mit denen sind wir zum Beispiel im Vorfeld schon im Dialog gewesen, mit anderen sind wir während dem Angriff in Dialog gekommen. Und dann haben wir immer offen darüber kommuniziert, was Sache ist. Je nachdem, also wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, da sind wir einem rund 7-köpfigen Team gegenüber gestanden mit Sicherheitsexperten hier und die uns auseinandergenommen haben. Und doch haben sie sich für uns entschieden. Darum, irgendwo hat sich die Kommunikation und transparent definitiv gelohnt, weil am Schluss, wenn man einen Auftrag bekommt und dann kommt im Nachhinein raus, oh, dort wäre noch etwas gewesen, das kann sich nicht mehr leisten. Darum, also, dort bin ich auf allen Ebenen für Transparenz schlussendlich.
So, jetzt zum Abschluss von diesem Gespräch. Was würdest du gerne unseren Hörerinnen und Hörern aus der Branche auf den Weg geben? Was ist so deine Kernbotschaft?
Also, ich denke, für Kunden, die IT beziehen, ich finde, es ist äußerst wichtig, dass jeder Kunde sich überlegt, ist unser Business Continuity Management ausreichend? Sind wir vorbereitet? Nicht nur in dem, dass wir einen Top-Partner haben, der alles seriös macht und zertifiziert ist und so weiter. Sind wir Wenn alle Stricke reißen, sind wir vorbereitet auf so einen Fall, weil man sieht das eben, jeden Tag ist es in den Medien, es kann jeder brechen. Und da ist die Frage, sind wir gut vorbereitet auf das? Also sind wir vorbereitet darauf, was passiert, wenn Daten, irgendwelche Daten, die nicht dürfen publiziert werden, oder was passiert, wenn unsere IT eine längere Zeit offline ist? Für Provider, denke ich, ist wichtig, eben, man kann sich technisch sehr, sehr gut vorbereiten auf das. Das sind wir auch gewesen. Aber was man sich besser darauf vorbereiten kann, ist sicher Kommunikation, also allgemein Kommunikation und der Load, der durch so ein Ereignis kann generiert werden kann. Das ist eine riesige Herausforderung und da gibt es sicher Möglichkeiten, sich gut darauf vorzubereiten.
Und die Herausforderung von der offenen Kommunikation hast du dir gestellt. Danke vielmals für den Besuch, super spannend gewesen und ich finde es extrem lobenswert, wie du und Unico herstehen und über den Fall reden. Merci vielmals.
Merci auch vielmals.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, sehr gerne auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.